Ich kann einzig und allein Menschen dazu aufrufen, in ihre eigene Verantwortung zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja meine ganze Rede. Wenn man meine Arbeit in eine Schublade stecken wollen würde, dann würde man diese Schublade aufmachen und darüber würde so ein Satz rauskommen: Übernimm Verantwortung.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. So, jetzt habe ich extra gewartet, bis die Aufnahme startet, um Mara zu fragen. Entschuldigung, wer hat dir jetzt gerade angerufen?
Aesthetic Surgery.
Und kann ich bitte mehr wissen?
Ja, ich bin mir am Überlegen, ob ich meine Lipödem korrigieren lasse, oder wie sagt man dem, operieren lasse. Wir haben mal über das geredet.
Mit der Olivia El Sayed.
Genau. Wir haben es doch gehabt von Stützstrümpfen.
Ja, das stimmt.
Genau. Und als ich dann da war, habe ich noch so mega viel Angebot offeriert bekommen. Chemisches Peeling, Botox, alles Mögliche. Und wahrscheinlich haben die jetzt nachfragen, was ich jetzt machen kann. Und es ist im Fall recht lustig, weil sie hat dann so mein Gesicht angeschaut und hat gesagt, tun Sie mal so die Stirnfalte, tun Sie mal so ein ernstes Gesicht machen, also so, wo es dann so Stirnfalten gibt. Und habe ich das gemacht. Und dann sagt sie, oh. Und, also, und so ist eigentlich die ganze Beratung ist gewesen. Oh.
Und will ich schon merken, wie fest es sich Mühe gibt, nicht laut auszulachen, begrüße ich ganz herzlich unsere heutige Gästin, Alexandra Kruse. Wie schön bist du da, Alex.
Hallo, hallo.
Herzlich willkommen. Jetzt kannst du lachen, laut.
Vom Himmel gefallen. Lass mich raten, sie war 25.
Hey, nicht einmal. Sie ist gleich alt wie ich, hat sie einmal behauptet.
Aber nicht so ausgesehen.
Nein, wirklich schön. Schöne Haut, keine Stirnfalten, keine Aus. Sympathisch, macht das gut.
Also darf ich dich fragen, sie macht dann so «Oh». Und dann tut sie eine Empfehlung aussprechen, was man könnte machen, dass es kein «Oh» mehr zu sagen gäbe. So.
Ja, also sie sagt dann schon, also sie sagt dann, oder hat dann gesagt, also Wunder kann man nicht befürchten. Wunder kann man nicht bewirken, aber man
da
kann
ich
ein
bisschen
nachhelfen. Genau. Und eigentlich ist es ja spannend, wenn ganz anders wieder einsteigen. Aber ich finde es spannend, weil es ist ja für mich schon ein bisschen ein feministisches Thema. Mache ich jetzt etwas oder nicht? Okay, bei der Lipödem ist es wirklich ein gesundheitliches Thema. Also das sind ja Wasser- und Fettansammlungen in den Beinen und ich hatte ja Schwangerschaftsvergiftung gehabt und seitdem kämpfe ich mit dem. Und die OP würde mir erleichtern, dass ich nicht so Schmerzen hätte in den Beinen und dass es auch nicht jetzt noch schlimmer wird. So.
Machen.
Ja, ich denke auch. Muss einfach noch das Zeitfenster finden.
Und den richtigen Zeitpunkt. Es gibt ja für Operationen auch den richtigen Zeitpunkt, logischerweise. Weil du willst ja nicht, dass das Ganze wiederkommt.
Genau.
Also ich sollte ja seit 2 Jahren mir beim einen Bein Krampfadern machen lassen. Wir könnten das wie zusammen planen. Das ist ja auch wichtig bei unserer Zusammenarbeit. Vielleicht sogar, wir könnten uns ein Zimmer teilen.
Ja, genau. Und du würdest uns, Alexandra, dann sagen,
wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja.
Okay. Und tut man dann auch noch berücksichtigen, alle rundum das Familiensystem, wie die Sterne für dich stehen?
Ja, vor allen Dingen, wer sich kümmert, wenn du dann eine Woche nicht laufen kannst, weil du in Stützstrumpfen da niederliegst.
Genau.
Aber hast du mal brasilianische Lymphdrainage versucht? Das ist mein Top-Beauty-Secret.
Es ist ja so, dass man das sowieso muss, damit die Krankenkasse einen Teil von der Kosten übernimmt, muss man zuerst ein Jahr
beweisen, dass es nicht funktioniert.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht musst du mal die brasilianische Variante ausprobieren. Ich habe tatsächlich sehr schlimm mit Lymphen und dicken Beinen zu tun gehabt. Es war wirklich ein Albtraum, weil ich so viel unterwegs war und ein Flugzeug nach dem anderen. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas ist nicht mehr gut, irgendwas ist nicht mehr durch meine Beine anguckt. Sah ich aus wie ein Elefant, dachte, okay, das ist jetzt nicht der Idealzustand. Ich glaube, wir müssen was unternehmen. Seitdem mache ich sehr regelmäßig immer zum Neumond brasilianische Lymphdrainage. Einmal im Monat. That's my secret. Und ich finde durchaus dass wir alle ein Recht auf Schönheit haben. Und jeder das so machen kann, wie er sie es das so möchte. Man kann Haare haben, wenn man Haare haben möchte. Man darf auch keine Haare haben, wenn man keine Haare haben möchte. Das wiederum finde ich einen sehr radikal feministischen Ansatz.
Ich bin ganz sicher.
Ich auch. Ich finde auch.
Cool.
Total. Mhm. Alex, wir haben uns gefragt, magst du dich selber vorstellen, wie du, du bist ja Sternzeichen Unicorn.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das Unicorn stellt sich selber vor.
Okay, gut, dann versuchen wir das jetzt einfach.
Einfach für alle,
die
die Stimme nicht kennen, weil ich glaube, das kennen sie sehr viel. Aber.
Ja, das ist jetzt tatsächlich, ich bin an so einem Punkt angekommen, wo dann so Leute mir auf Instagram schreiben, ich habe dich eben beim Yoga gesehen, so ganz ehrfürchtig. Ich denke dann so, hä, wieso sagst du denn nichts? Verstehe ich nicht. Also, ich versuche das jetzt mal mit der Vorstellung ganz offiziell. Also, mein Name ist Alexandra Kruse. Ich bin 1978 in Bielefeld auf diesem Planeten gelandet und habe mich erstmal gefragt, was ist denn hier los? Und ja, Bielefeld gibt es tatsächlich, ist eine Stadt in Deutschland. Dann bin ich irgendwann von da weg in die weite Welt, habe in Hamburg Modejournalismus studiert, habe dann meinen ersten Job in München gehabt, direkt wieder verloren. Das war bei so einer Teenie-Zeitschrift, L Girl, es war von der großen L die Kleine und das war so Teenage Riot. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie schön es ist, wenn man einfach nur macht, was man will. Der Verlag fand das auch nicht so gut. Komisch, das Heft gab es dann nicht sehr lange. Dann hatte ich meinen ersten Job in so Corporate Structures und Redaktion und Mode und da bin gleich wieder verloren. Dachte so, okay, gut, was mache ich jetzt? Habe ich die Abwindung genommen, bin nach Berlin gezogen. In Berlin habe ich dann geraved. Das war auch bevor Instagram da war. Das ist sehr gut.
Ich bin auch so froh.
Oh mein Gott, Halleluja, wir sind gerettet.
Ja.
Mir tun auch alle Menschen wirklich leid, die nach uns kommen. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, weil das ja... Cosmo hat mich, neulich mein Sohn, der ist 12, der hat mich vor ein paar Wochen gefragt, ob Raven gefährlich ist. Und ich gesagt, nee, wenn man es richtig macht, dann ist es überhaupt nicht gefährlich. Er sagte, ja, so komisch, er hätte da so verschiedene Fragen. Und dann ist mir eingefallen, wieso er auf die Idee kommt. Das war halt wegen dem Gazastreifen und dem Musikfestival und so weiter. Da dachte ich, fuck, du bist 12 Jahre alt und du denkst, Rave ist gefährlich. Mhm. Und das ist so, das, was da gerade passiert ist, ist so, limitiert uns alle in unserer Freiheit maximal. Und ich finde das einfach schwierig. Ich bin froh, dass das alles nicht dokumentiert ist, möchte ich an dieser Stelle nur sagen. Und jeder, der eine Geschichte hat, die mit Weißt du noch anfängt, kann ich mit Garantie sagen, nein. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass Rave leider auch keine Lösung war. Ich habe das auch bis zum Extrem betrieben. Ich habe in der Zeit ganz viel für die Musikindustrie gearbeitet und Styling gemacht und sehr viel Geld verdient und auch sehr viel ausgegeben und einfach für den Moment gelebt. Das hat mir ganz gut gefallen. Und dann hat irgendwann Lisa Feldmann gesagt, Alexandra, das geht so nicht weiter. Komm doch nach Zürich. Ich so, wohin soll ich kommen? Nach Zürich? Okay, wenn du das sagst. Und Lisa war eben meine Mentorin im Studium und hat mich dann wirklich aus diesem Moloch geangelt. Dann bin ich hier angekommen, das weiß ich noch ganz genau. Da war Zürich fest und ich war in der Bar die Engel und so die Erste, die irgendwie topless im See war. Und ich hatte den Spaß meines Lebens, ich habe den Spaß einfach importiert. Ich dachte, ja, wieso soll ich jetzt keinen Spaß mehr haben? Und das fanden alle so total fragwürdig. Ich habe zum ersten Mal Schweizer Rap gehört und dachte, okay, jetzt falle ich hinten rüber. Was ist denn hier los? Mittlerweile so 15 Jahre vergangen oder noch länger. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich lieb's. Ja, und jetzt schreibe ich Horoskope für Frauenzeitschriften und mache eigentlich nur, wozu ich Lust habe. Ich sitze die meiste Zeit im Schlafanzug im Kreis 4 meiner schönen Wohnung, gucke in die Sterne und alles, was mir so vom Himmel fällt, schreibe ich auf. Oder ich publiziere es auf Instagram, meistens mein Lieblingsspielzeug, wobei ich trotz Zensur gar nicht mehr so einverstanden bin damit. Ich habe jetzt ganz viel so ausgelagert, einen coolen Newsletter gemacht und mache so ganz viel mit meiner Community im Hintergrund, weil mir das alles nicht passt mit der Zensur. Ja, so ein kleiner Rebell ist ja schon an mir verloren gegangen. Ein kleiner Rebell und eine große Rebellin. Und ich schwebe wirklich so zwischen den Welten. Ich bin auch wirklich sehr viel unterwegs. Und das, finde ich, ist echt auch ein krasses Privileg, weil ich eben auch einen tollen Sohn habe. Und trotzdem ist das alles irgendwie möglich. Patchwork-Familienmodell sei Dank. Wir haben das wirklich irgendwie so ganz gut geregelt. Ich kann halt 3 Tage weg, eher 3 Monate. Ist doch fair. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist.
Wo stieg
Ich vielleicht gerade dort, nämlich du hast für den Tagesanzeiger, schon nicht so lange her, darüber geredet, wie man nach einer Trennung wieder zu sich findet.
Das erinnere ich noch. Das war ein ganz, ganz schönes, mega tiefes Gespräch. Mit Miro haben wir das geführt. Das weiß ich noch. Es war ein super Gespräch. Wenn die Frage sein sollte, wie man wieder zu sich findet.
Ja, ich kann vor allem eigentlich sagen, dass wir ja wir alle drei getrennt sind von den Vätern von unseren Kindern oder du von deinem Sohn. Und
was ja auch keiner sagt, dass es eigentlich das viel geilere Modell ist, weil es so viel Freiheit kreiert. Ich würde verrückt, wenn ich... ich kann es mir anders gar nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt. Das darf man ja nicht laut sagen. Eine von vielen Sachen, die man nicht laut sagen kann, aber das ist dann halt eins zu eins klappt das halt alles viel besser, weil du viel kürzere Wege hast. Und wenn es irgendwie halbwegs strukturiert ist, auch viel mehr Freiräume, dein eigenes Zeug zu machen. Ich finde es eigentlich ein viel besseres Modell, als die ganze Zeit sich in so eine Kleinfamilie zu zwängen und die ganze Zeit Kompromisse zu machen. Und ja, also Trennung finde ich ist auch durchaus Menschenrecht, auch wenn es nicht einfach ist. Also mich hat es zerteilt in alle Einzelteile.
Magst du über das erzählen?
Über meine Einzelteile?
Ja. Also weil es ja. ist ja schon so, eben Trennung ist assoziiert mit etwas Negativem und
total.
Du bist da jetzt
ja,
eine andere Perspektive drauf.
Ich erlebe in der Praxis wahnsinnig häufig, gerade wenn Kinder im Spiel sind, dass Frauen sich so schwer tun und dann oft auch, dass so der Gedanke kommt, dann sind wir gescheitert. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, obwohl ich ja in der Familie genug Modell habe, dass man sich darf trennen, habe ich den Moment auch gehabt, dass mir richtig weh da hat, das Gefühl von dem gescheitert sein als Familie, eben Mutter und Vater sind nicht mehr zusammen. Man tut das dem Kind an. Und ich finde es wichtig, dass mehr Frauen auch darüber reden, wie geht es einem auch gut wieder nach einer Trennung. Weil ich glaube, die, und darum spricht dich auch an, mir hat das gefallen, was du gemacht hast in dem Artikel, dass du wie auch einen Einblick gibst, der eben dann Frauen bestärkt, um sich
zu trennen.
Ja.
Weil das Ding ist ja, dass ich glaube, das liegt auch daran, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, die einfach nach wie vor einfach ein soziales Modell wirklich als das Ideal erhebt, was es einfach schon lange nicht mehr gibt, was einfach eine totale Fehlkonstruktion war offensichtlich. Das ist halt so Reihenhäuschen, Golden Retriever, eine glückliche Frau, ein glücklicher Mann, zwei glückliche Kinder, am besten ein Junge und ein Mädchen, Altersabstand 2,5 Jahre. Wo ist denn das bitte? Das ist einfach nicht... Es ist einfach, entspricht nicht mehr unserer Realität. Und ich finde, es hat auch ganz viel mit Selbstbestimmtheit und mit Freiheit zu tun. Und abgesehen davon ist mein Appell wirklich, trennt euch, weil diese Loose-Ends-Situation, darunter leiden Kinder unter Umständen viel, 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 viel mehr, als wenn dann wieder Ruhe einkehrt. Und natürlich ist es zwischendurch schlimm, aber ich sehe es an Cosmo, also ich will nicht sagen, er findet es super, aber irgendwie hat er das alles relativ unbeschadet, möchte ich jetzt mal sagen, die Therapierechnung kommt später, überstanden, weil der einfach froh ist, dass jetzt das geklärte Verhältnisse da sind. Ich meine, wir haben es super gelöst, wir haben 200 Meter räumlichen Abstand, das heißt, er kann jederzeit von A nach B spazieren, wobei er lieber zu A spaziert ist, in dem Fall ich. Die Schule liegt dazwischen, der Park liegt dazwischen, sind ideale und, das muss man sagen, super privilegierte Umstände, weil man muss sich erstmal zwei Wohnungen leisten können auch. Also da fängt es ja schon an, dass wir einfach komplett neue Modelle auch brauchen, um das auch möglich zu machen, weil machen wir uns nichts vor. Das ist ja schön, dass Frauen sagen, sie trennen sich nicht, weil sie irgendwie finden, okay, dann muss ich mich schämen, dass mein Modell gescheitert ist. Die Wahrheit ist ja, die können sich das gar nicht leisten unter Umständen. Mhm. Also das ist einfach die soziale Realität. Und ich habe einfach das Privileg, dass ich mir das sehr gut leisten kann. Und wir reden einfach wirklich von Privileg und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Frauen sich einfach nicht trauen und eben weiter leiden. Und man muss nicht glauben, dass die Kinder das nicht mitkriegen, wenn Mama zum Weinen in den Keller geht. Die Kinder spüren alles, die spüren ja so viel mehr. Ich bin auch sicher, dass Kinder zur Welt kommen und alles wissen. Die wissen alles und dann kommt halt das System und lässt sie vergessen. Das ist schon brutal.
Und doch noch auch so von dem Trend, also ich meine, es ist ja ein Prozess, so eine Trennung, oder?
Es ist ein Hardcore-Prozess.
Der erste Gedanke daran, wo man ja dann sich selber, also man geht ja auch durch normale Krisen, wo man sich ja auch nicht gerade trennt und dann kommen die Gedanken immer mehr und irgendwann macht man es. Jetzt hast du gesagt, das hat dich dann in Einzelteil quasi zerfallen lassen.
Total.
Magst du noch ein bisschen mehr sagen,
unbedingt,
wie du das meinst?
Dazu kommt, dass ich sagen muss, dass die Zeit, in der ich mich getrennt habe, beziehungsweise getrennt wurde. Es war eigentlich eher Davids Idee, der ist tatsächlich 6 Tage nach Kosmos 6 zum Geburtstag ausgezogen. Also, tschüss, okay. Und die Zeit vorher war für mich super schwierig, weil mein Vater ein Jahr vorher freiwillig aus dem Leben getreten ist. Und das hat mich in so eine Waschmaschine versetzt, dass ich eigentlich überhaupt gar nicht Herr der Lage war. Und ich kann, also ich... Ich kann jeden verstehen, der dieses Misery, was ich da war, dass man da, ich fand so, ja, das ist für mich ein bisschen so anstrengend, da die Einzelteile, in denen ich eh schon war, wieder zusammenzusetzen. Und ich glaube auch, dass wir Menschen an unserer Seite viel zu viel Verantwortung zumuten. Ich meine, das ist ja auch das Ding, es wäre nicht sein Job gewesen, mich wieder zusammenzubauen. Das ist ganz einfach und allein meine Aufgabe. Und da vermischen sich halt auch einfach so viel Verantwortlichkeiten, so viel Erwartungshaltung. Und mich hat das überhaupt erst in diesen Heilungsprozess geschoben. Und wenn da jemand die ganze Zeit gewesen wäre, der auch noch von mir möchte, dass ich die Spülmaschine nach seinen Regeln ein- und wieder ausräume, da wäre ich, glaube ich, nie wieder so auf die Füße gekommen. Das ist ja auch das, es braucht ja auch einfach so viel Raum. Und ich habe einfach und ich bin immer noch in einem State, wo ich mir einfach diesen Raum für mich so konsequent nehme. Das führt natürlich, ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, zu so einer Mischung aus Pippi Langstrumpf und Mary Poppins. Ich habe wirklich einen ganz eigenen Lifestyle, weil es gar nicht, für mich auch gar nicht anders geht. Und jeder, der das von außen sehen würde, würde denken, oh mein Gott, die hat ja gar nichts unter Kontrolle. Ja? Also ich bin auch so mit so Domestic-Aufgaben komplett überfordert. Wie gesagt, Spülmaschine, das ist wow. Und das finde ich auch so blöd, dass man dann halt, das Einzige, was ich an Trennung richtig scheiße finde und das Erste, was ich auch richtig doof fand, ist, dass ich fast verhungert wäre, weil David einfach immer so gut gekocht hat. Meine Güte, er kocht bis heute so gut und mittlerweile haben wir aber so ein Modell, wo es okay ist, wenn dann auch mal ein bisschen Essen im Briefkasten steht. So. Und ich glaube, an den Punkt muss man kommen, dass man halt irgendwie der anderen Seite so verzeiht und einfach versteht, dass Liebe immer da ist und einfach zwischendurch mal die Form wechselt. So ist es, glaube ich. Und ach, mir tut es aber auch so leid und ich gönne halt auch einfach diesen Menschen nicht, die einfach am Unglück der anderen so krass verdienen. Wenn ich an diese ganze Batterie von Gerichten und Institutionen und Anwälten und das ist doch das, was einfach, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, uns irgendwie Auge in Auge in Liebe voneinander zu verabschieden und umdrehen und sagen, okay, weißt du was, ich muss jetzt mal alleine gehen.
Aber vorher ist es auch schon eine riesen Industrie. Das Ziel ist ja
total. Nicht dran. Auf gar keinen also, Fall. Und wenn, dann heiraten, aber nur nach Textbook. Wir haben hier noch einen Wedding Planner für Sie.
Das ist auch die Industrie.
Ja,
aber es ist ja, ich meine, so riesen Geld wird verdient voll. Mit Heiraten, aber nachher auch mit Paartherapie total. Und Ratgeber und.
Oder? Astrologie ist jetzt auch
ja, genau.
Ein Teil vom Business, würde ich mal sagen.
Also kann Astrologie eine Trennung verhindern?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Astrologie kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir uns in unseren Anlagen besser verstehen und mehr Verständnis haben füreinander. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, so richtig verhindern, das wäre doch auch, wär auch schade. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass diese ganze bis dass der Tod euch scheidet, nur mal, da fängt das Problem doch schon an. Mhm. Also das ist doch völliger Unsinn. Es ist doch absolut nicht realistisch, dass ich jemanden, den ich irgendwie mit 20 kennenlerne, mit 80 am Grab verabschiede. Wer glaubt denn das Märchen? Also, ja, ich mein, also wenn ich alleine mich angucke in meinen ganzen Phasen mit all meinen Facetten, dann bin ich auch einfach zu viel für einen Menschen. Also sorry, deswegen allein braucht man schon mehrere im Laufe der Jahre.
Alex, das, was du vorher erzählt hast mit dem Tod und dann Trennung, ich habe das ähnlich erlebt wie du. Dass ich, wie hast du vorhin gesagt, in der Spülmaschine
ja.
gesteckt bin, wegen dem Tod von meiner zweiten Mutter. Ich hatte mehrere. Oder Gott war sie. Gewesen. Und dann ist die Trennung gekommen und die ist auch nicht, also nicht ich habe die so bestimmt. Also es ist gut, aber es hat mich auch verwünscht. Und dann so das Gefühl von einmal so den Boden unter den Füßen weggerissen bekommen und dich wieder müssen wie zusammensetzen. Und wenn wir wissen, wer wir da eingeladen haben, dann ich gehe dann immer ein bisschen schwanger mit dieser Personenart. Also das heisst, ich höre ein bisschen in den Text hinein, also es ist auch so, dass ich dich seit Jahren immer wieder lese und was ich das Gefühl habe, und vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht, das wirst du mir jetzt gerade können beantworten, ist, dass du eine Radikalität hast, dass du das machst, was dir gut tut.
100% agree. Und erstmal möchte ich noch was zu dir sagen. Ich glaube, dass das ganz oft so ist und dass wir auch wirklich nicht alleine sind, dass dadurch, dass wenn der Tod uns begegnet, wir einfach andere Menschen werden. Und ich meine, dieser ganze Kampf, und da sind wir wieder bei Anti-Aging und bei all dem, wir führen ja eigentlich nur einen konstanten Kampf gegen die Vergänglichkeit. Mhm. Und das ist ja egal, was wir feiern. Wenn wir lernen würden, als Gesellschaft den Tod nicht mehr auszuschließen, sondern jede Beerdigung genauso zu feiern wie eine Babyshower, jede Scheidung so zu feiern wie eine Hochzeit, dann diese ganzen, wie sagt man, Übergänge und Passagen und uns einfach wieder als Menschen begreifen und sehen würden, dann hätten wir einfach viel weniger Probleme. Und es ist ja logisch, dass in dem Moment, wo du komplett in all deinen Einzelstücken da liegst, das dann auch für die andere Person nicht mehr zu tragen ist. So, und anstatt zu sagen, pass mal auf, das bin ich in meinen Einzelteilen, ich kann verstehen, dass diese andere Person, die offensichtlich über beste Jugend und geistige Gesundheit verfügt, gerade das interessantere Match ist. Ich kann das verstehen. Ich bin auch nur ein Mensch. So. Also ich finde das wirklich, 100% aus der heutigen Perspektive nachvollziehbar. Damals muss ich sagen, ja, schwierig, weil ich halt auch einfach diesen Glaubenssatz hatte, dass das schon funktioniert. Und das, in dem Fall stimmt es, bis der Tod uns scheidet. Aber der Tod war der Tod von meinem Vater, der Tod von deiner Mutter, der dann dafür Scheidung gesorgt hat. 2.0. Und um die Frage zu beantworten, ja, das mit der Radikalisierung stimmt. Und das Ding ist, ich habe ja auch ein sehr öffentliches Leben und ich habe ja, das war ja auch nie mein Plan. Also wenn ich mir meinen eigenen Weg angucke, dann habe ich so krasse Hochachtung, weil ich denke, wie ist das möglich? Wie hat dieses System dich durchgelassen? Wie kann so jemand wie du überhaupt existieren und dann noch überleben und dann auch noch so gut leben? Weil eigentlich müsste ich schon lange verboten sein. Ich verstehe es wirklich nicht.
So, es
ist, ja, aber es ist ja so die freieste, radikalste Form, weil ich ja wirklich in keine Schublade passe. Daran verzweifeln Menschen ja auch, weil sie es die ganze Zeit versuchen. Irgendwie so tick, 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 tick. Und es geht immer nicht. Und immer, ich überrasche mich ja auch die ganze Zeit selbst. Ich denke mir so, habe ich das jetzt echt gesagt? Und das Ding ist natürlich, gerade mit Podcast ist es ja noch viel besser, weil da funktioniert Zensur ja nicht mehr. Das ist ja die Anarchie dahinter.
Darum liebe ich es eben auch so. Ich liebe das Format so fest. Ja. Wir haben in der letzten Folge Franziska von Gröningen bei uns
gehabt. Ach, die liebe ich auch.
Oh, ja. Und wir haben viel über den Tod.
Komisch.
Und wir haben heute Morgen das iPhone tut die Mama selber so Film generieren.
Ach, das liebe ich.
Die sind Mama sehr toll. Mama könnte es auch schwierig sein, wenn es einem eben irgendwie der Ex oder irgendetwas dort aufspülen, so ein Film. Oder eben Haustier im Laufe der Zeit. Finde ich schwierig. Film.
Ja.
Du hast ja alle Katzen verloren.
Eben. Aber heute Morgen, Mara, hat es mir einen Film aufgespült. Und das ist «Nächte in Zürich im Laufe des Jahres».
Wow.
Hey, und dort hat es so viele Fotos, wo wir irgendwo am Tanzen sind und am Feiern.
So schön.
Und ich habe gerade noch deine Geburtstagseinladung bekommen und irgendwie mich so gefreut, wie es wieder ein Fest gibt. Und habe so gedacht, mit dem Podcast, den wir gemacht haben, irgendwie mit der Franziska, eben auch so also für mich ist das eben auch eine Form von Radikalität, wo ich lebe, seit mir, eben, ich habe meinen Vater auch schon verloren, ist, dass ich wirklich sage, hey, und ich feiere das Leben so ab. Und ich feiere die Feste auch.
Ja. Ja.
Und das habe ich wirklich auch so in dem Film wie so gespiegelt bekommen, dass ich das tatsächlich auch mache. Ich finde, ich könnte es noch mehr, aber ich mache es.
Ja, noch viel bedingungsloser und
viel
lauter und deutlicher. Ja.
Und da finde ich, bist du wie auch eine Inspiration. Also weißt, ich habe das Gefühl, du feierst das Leben ab.
Ja, aber das stimmt. Das ist tatsächlich so. Und aber auch Rain or Shine, weil ich halt auch wirklich nichts ausschließe. So, und ich bin mir auch krass darüber bewusst, wie endlich das Leben ist. Und das liegt natürlich, ich glaube natürlich an Reinkarnation, ich glaube natürlich an das ganze Zeug, ist ja klar. Also ist ja schon, ich sag mal, berufsbedingt, oder? Aber trotzdem weiß ich ganz, ganz genau, dass dieser Ride hier
so in der Form der Einzige ist. Und das hat auch ganz viel mit Verkörperung zu tun. Und ich habe natürlich, es ist ja klar, alle traumatisierten Wesen unter uns werden das kennen, dass ich natürlich schon total früh gelernt habe, meinen Körper zu verlassen. Leute nennen das dann Erleuchtung oder Yoga oder hellsichtig oder hellfühlig. In Wirklichkeit ist man ganz oft einfach nur so traumatisiert, dass man das Gras wachsen hört. Und das ist ja auch so einer dieser Trugschlüsse. Und ich weiß auch nicht, ich könnte mich auch so mit so vielen Leuten so streiten. Auch diese Sache mit Hochsensibilität. Ja, okay, dann vielleicht ist Trauma Response, können wir mal darüber reden. Also ich habe wirklich viele, viele Fragen auch an diese Systeme. Und das ist natürlich auch das Ergebnis von der Radikalisierung. Ich auch finde so, Moment mal, das stimmt doch hier einfach nicht. Und ich decke natürlich auch die ganze Zeit gesellschaftliche Missstände auf automatisch, weil es einfach zu mir kommt. Und ich kann dann gar nichts dafür, außer mich wundern. I couldn't help but wonder.
Das ist eigentlich ein super Skill, den du ansprichst, oder? Wenn du sagst, Hochsensibilität, Traumatisierung. Also das heisst, man könnte ja auch sagen, dass man durch Traumata auch eine Art eine Überempfindlichkeit, eine Übersensibilität entwickelt und durch das viel gespürt.
100%. Das ist ja das,
also,
je nachdem.
Also das, was wir so sagen, eben ist irgendwo in der Luft oder du bist, also ich höre das ja auch oft, du spürst so viel, du nimmst Energie wahr.
Ja, aber
es kann aber auch einfach sein, oder? Ja. Eben, wenn Trauma da hast, dass das einfach auch so gelernt hast, dass klar, du ja das musst spüren, weil das ist ein Überlebenstraum.
Das ist einfach eine Überlebensstrategie, ganz klar. Das ist halt, du musst die Schritte auf der Treppe schon vorher hören. Ja. Weil, so. Also das ist brutal, aber das ist einfach so. Und ich glaube auch, dass diese ganze Liebe und Licht heilt alles und du musst einfach nur zweimal in der Woche zum Yoga gehen und dann war es gar nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, völliger Bullshit. Ich glaube, wir müssen einfach noch viel wahrhaftiger wirklich uns trauen, auch hinzugucken und auch die Schatten anzugucken. Und ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu der Freude, dass dadurch, also ich freue mich so wahnsinnig, wenn ich mal wieder einen erwischt habe von diesen Dämonen. Dann finde ich, das kann ja nur, und ich meine, es ist halt einfach auch ein sehr weibliches und sehr zyklisches Leben. Und es gibt halt gute Tage und es gibt schlechte Tage, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist wie im Fernsehen. Dr. Joe Gerner.
Mir ist einfach noch wichtig zu sagen, dass man das Wort Trauma nicht als Wort für
alles
nutzt, sondern wenn wir über, also wenn man
das, genau,
über
das Trigger.
Genau, also wenn wir über
oder
das
Self-Love
reden, wir wirklich über Traumatisierung und in Beziehungen oder in der Kindheit, wo wirklich sehr tiefliegend sind.
Ja.
Und da würde es mich jetzt noch wundern, weil du ja dann doch in diesen Bereichen unterwegs bist, wo du jetzt andeutest, eben wie Yoga oder wie
total, ich habe eine
Selbstliebe, etc.
Ich habe eine wahnsinnig strenge Routine
genau
mit mir selber.
Und wie ist das aber auch so im Widerspruch irgendwo, wenn dir du jetzt
total
so psychologisches Wissen bringst und gleichzeitig in diesen Lichtgeschichten rein bist, oder?
Es ist ein absoluter Widerspruch und ich leide ja selber auch darunter. Letzte Woche habe ich auch gefunden, ich will jetzt keine Spirituelle mehr sein. Mir reicht es jetzt. Wenn ich noch ein einziges Mal im Frauenkreis eine Träne vergieße, ich bin raus hier. Ich habe keine Lust. Ich bin dann. Das ist so wie wenn man in der Geburt steckt und man weiß, es gibt jetzt keinen zurück, wenn man dann nach Hause gehen will. Genau so ist es. Ich will keine Spirituelle mehr sein. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Nachdem ich kurz mal ausgerechnet habe, was hier diese Ikone Joe Dispenza mit seinem Auftritt in Basel verdient hat, umgesetzt, nicht verdient. Ratet mal.
Keine Ahnung.
4,8 Millionen.
Was?
4,8 Millionen. Wir haben es ausgerechnet, das ist ganz einfach. Du musst einfach nur den Ticketpreis mit der Anzahl der Personen, die in das Ding passen, rechnen und dann hast du es ziemlich schnell. 4,8 Millionen. Und ich bin mir völlig bewusst darüber, das ist genau das, was du eben gesagt hast. Es ist auch ein riesengroßer Markt. Der Markt der Erleuchtung. Und ich weigere mich, mit der Verzweiflung der Menschen Geld zu verdienen. Aber was ich sehr schätze, ist mit Empowerment und Female Abundance Geld zu verdienen. Weil ich sehe das ja und ich habe, also ich bin ja wirklich dazu auch gezwungen worden. Ich habe mir meinen ersten Online-Kurs gar nicht selber, ich konnte gar nicht so mitschreiben. Es war plötzlich wie so, okay, schreib mit. Und ich so, oh. Und dann kam es alles und dann plötzlich stand da auf dem Papier, was ich zu machen habe und ich wusste das alles. Und da hat mir eine Freundin gesagt, wie ich das mache technisch, check ich ja auch nichts. Also du musst jetzt alles irgendwie, da muss die richtige E-Mail, die muss verbunden werden mit irgend so einem Ding und da muss doch da, damit das Video am Ort und so. Da kann man sich ja vorstellen, was mit meinem Kopf los ist. Ich werde fast verrückt mit dem ganzen Zeug. Aber ich mache es, weil ich weiß, dass es für die Menschen da draußen wichtig ist und es natürlich geht
geht es mir auch um Frauen. Ja? Es ist ja nicht so, dass nur mein Vater gestorben ist. Meine Schwester ist ja mit Gebärmutterhalskrebs gestorben, kurz nachdem mein Vater gestorben ist. Und das war einfach nochmal so eine andere Dringlichkeit dahinter. Und ich habe ihr auch wirklich so auf ihren letzten Metern versprochen, dass ich mich um das kümmere. Ja? Oh, fuck, little did I know, dass es halt auch mit so viel Büro verbunden ist. Ich bin wirklich fast überfordert ständig. Aber ich mache es dafür sehr gut. Und auch da sehe ich halt, was passiert, wenn man es ausspricht und was passiert, wenn wir unsere eigenen Limitierungen und unsere eigenen Glaubenssätze hinterfragen. Und natürlich könnte ich jetzt auch ein Duschgel verkaufen, auf dem Self-Love steht. Das wäre sicher, würde sich sehr gut verkaufen. Aber es geht mir gar nicht um das. Mir geht es wirklich um so angewandte Spiritualität. Und das bedeutet eben auch, dass man ganz einfach dazu steht, dass man heute Morgen schon mal auf den Fliesen im Badezimmer geweint hat und dass es einem jetzt halt besser geht. Und ich glaube, wir dürfen da auch einfach noch viel, viel, viel ehrlicher sein und auch einfach mit diesem ganzen Chaos, was ja auch weibliche Kreation mit sich bringt. Ich meine, wir müssen einfach aufhören, so die besseren Männer zu sein. Ja? Unsere Gehirne funktionieren anders, unsere Körper funktionieren anders. Das ist einfach alles anders. Amen.
Aber es gibt ja schon eine rechte Szene eben von Lösungen.
Fühlst mich, spürst mich. Ja, könnt ihr es in Schweizerdeutsch sagen? Es klingt so schön.
Spürst mich, fühlst mich.
Ja.
Soll ich es nochmal sagen?
Ja.
Spürst mich, fühlst mich. Sarah fängt ja immer zu sagen, Sünde so gut.
Ja. Es gibt auch sehr wohl noch Geschäftsideen mal.
Ja.
Call Girl.
Ja, wer weiß, wie man sich neu erfindet in diesen Jahren.
Hey, das Leben ist lang.
Das Leben ist lang und es wird immer länger. Das ist ja auch das Ding, wenn wir die Sache mit dem Biohacking weiter betreiben, dann werden wir einfach alle über 100.
Ja, ja, aber es gibt schon, es ist ja schon ein Topf von mega viel Gutem da drin und mega viel, finde ich, schon auch Gefährlichem. Oder?
Total gefährlich.
Du, das ist halt das so Thema Mikroklubschule. Gesundheit und Krebs und Tod auch ansprichst. Ich meine, so Versprechungen wie, eben, du musst nur gesund leben und du musst es für dich nur manifestieren und nachher bekommst du keinen Krebs.
Und nachher holt der Teufel dich trotzdem. Und zwar von hinten, hat sie das wirklich gesagt, ja.
Aber wie macht man Arbeit dort drin, ohne dass so etwas passiert, oder?
Das kann man ja nicht ausschließen, das ist ja das ganze Ding. Ich kann einzig und allein Menschen dazu aufrufen, in ihre eigene Verantwortung zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja meine ganze Rede. Wenn man meine Arbeit in eine Schublade stecken wollen würde, dann würde man diese Schublade aufmachen und darüber würde so ein Satz rauskommen, übernimm Verantwortung. Übernimm die Verantwortung für deinen Zustand. Hör auf, dich zum Opfer zu machen und anderen die Schuld dafür zu geben, wie es dir gerade geht. Das ist das ganze Ding, weil wir natürlich, entweder sind die Sterne schuld oder der Narzisst ist schuld oder irgendwas ist immer schuld. Dieses ganze Blaming. Und wenn wir da diesen Spiegel mal zu uns nehmen, dann hat das nicht mehr viel mit Self-Love zu tun, weil als erstes kommen da rechte Fratzen zum Vorschein und wir sind gezwungen, uns auch mit unseren Schatten zu identifizieren und zu gucken, oh, wow, okay. Das bin ich. Ich bin die Frau. Zum Beispiel, kleine Geschichte, Side Note, ich habe heute Morgen 2 Vögel getötet. Da, Confession. Also, das ging nämlich so. Ich habe einen schwelenden Streit mit meiner Nachbarin, weil die findet, meine Wohnung wäre ihre Wohnung. So. Und dann habe ich, weil ich wieder einmal überfordert war mit der Situation, dass heute das Altpapier entsorgt wird. Ich hatte zu viel Karton und nur 2 Hände. Komisch, mich gewundert, wieso habe ich schon wieder nur 2 Hände, so ein Scheiß. Dann habe ich beschlossen, ich schmeiße 3 Karton einfach den Balkon runter und dabei...
Oh nein, oh nein.
Oh. Oh. Ich denke so, boah, was ist denn das? Komisches Geräusch.
Oh nein.
Dann sind, also man muss dazu sagen, diese Vögelchen waren ganz sicher aus dem Baumarkt und waren so Plastik, also so Ton. So Stehrümchen. Kennt ihr diese
Kitsch? Oh, so. Gut, ich habe jetzt aufgeschnuffelt.
Ja. Ich habe mir jetzt so
mit dem Karma überlegt,
einen platten Spatz vorgestellt, so platt gedruckt.
Nein, die sind einfach in 1000 Stücke zersprungen.
Ach, von deren Nachbarin?
Ja, von deren Nachbarin.
Oh nein. Ja. Oh, schwierig.
Ja, eben. Und dann habe ich gedacht, was bin ich für ein schlechter Mensch? Ich freue mich total. Und dann habe ich das Ganze noch weitergetrieben und habe Cosmo erzählt. So, Mama hat heute Morgen was gegeben. Und er so, hä, wieso, ist doch super. Und dann habe ich gemerkt, ich habe diesen moralisch nicht vorhandenen Imperativ gleich vererbt. Und da habe ich mich noch mehr gefreut. Da hätte so, ja. So, und das ist, was ich sagen will. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleines Beispiel für ganz, ganz viel Schatten und für ganz, ganz viel. Also ich meine, die Person, die nicht sich jemals, bitte werfen Sie den ersten Stein, ja. Aber das ist halt so, so schlimm in dieser heutigen Welt, wo wir alle immer alles richtig machen und wir alle wissen, das Avocado, das Wasser, der Quinoa, wir wissen ja alles so viel. Uns geht so viel besser, wenn wir diese Morning Routines machen und wir wissen ganz, ganz genau, dieser Optimierungswahn. Also mich macht das verrückt. Also
ich habe ja immer so das Bild, dass Menschen eigentlich so nachher eben so das Disney-Ding wollen. Eben kein Schatten, nur irgendwie Happiness, immer glücklich. Versuche da auch in meiner Arbeit ganz fest dagegen zu halten. Und da ist immer eben auch, hey, schau mal auf die andere Seite, eben, was sind da für Schatten, was ist vielleicht eben unangenehm zum Anschauen, wo tut es weh, wenn du dran spürst und so weiter. Und wenn ich für mich schaue, ja, wieso fällt es mir dann, oder? Jedem Mensch fällt es ja auch schon, eben, hat auch die Disney-Fantasie oder alles schön,
total.
Oder?
Ja, das total. Zurück zum Familienbild. Ich meine, genau. Von irgendwoher kommt das ja. Kim Kardashian und Walt Disney, die sind schuld.
Genau.
Ganz klar.
Na, ganz klar. Und wenn ich dann merke, wieso, was geht dann wirklich ab in mir rein, wenn ich anschaue, merke ich, da ist ja auch Unsicherheit drin, da ist Kontrollverlust drin, da ist Angst drin. Und
ja, Sehnsucht auch, oder?
Sehnsucht, ja, aber Sehnsucht. Auch eine riesen Angst vor der Sehnsucht. Also gerade wenn du merkst, hey ja, ich bin nicht immer sympathisch und eben, ja, ich freue mich, wenn irgendwie zwei Tonvögel kaputt gehen. Ja. Ich meine, wir haben in unserem Haus, wir haben manchmal so Mordfantasien wegen der Nachbarshühner. So.
Verstehe ich.
Und wenn wir uns zuhören, würden wir denken, es ist ein bisschen schwierig. Die sind alle ein bisschen schwierig drauf in diesem Haus, aber ja. Es hat eine Geschichte. Und es ist nicht sympathisch. Also, ja. Wie ich dann rede, ist, sorry, nicht sympathisch. Und da, wenn du ja dann merkst, okay, ich habe auch das in mir rein. Oder eben, ich könnte mich. Also ganz viel, was ich beim anderen scheiße finde, könnte mir ja selber auch passieren. Dann merkst du, da ist eine Unsicherheit.
Ja, das ist ja ganz oft so, dass das, was uns an anderen stört, ein großer Anteil von uns selber ist. Aber das Ding ist, in dem Moment, wo wir dazu stehen und wo wir es erzählen und wo wir darüber sprechen, haben diese ganzen Schatten gar keine Macht mehr. Weil dann ist die Katze aus dem Sack. Dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Dann wissen jetzt alle Menschen, dass ich Freude daran habe, wenn ich ohne Absicht Tonvögelchen zerstören. Ich plane auch nicht, sie zu ersetzen. Ich plane auch nicht, mich dafür zu entschuldigen. Im Gegenteil.
Ja, und ich glaube, das ist auch wieder das mit der Gleichzeitigkeit, wo du, ja. Sarah, auch oft sagst oder wir auch schon sehr oft darüber geredet haben. Oder? Also man kann ja gleichzeitig eben das wegen Opfer sein. Also man kann gleichzeitig anerkennen, finde ich, dass Mensch Opfer geworden ist von etwas und sehr viel Leiden dort drin ist und gleichzeitig mit dem Mensch daran arbeiten, dass der Mensch in seine eigene Stärke wieder reinkommt,
genau.
Und Verantwortung für den Bereich, wo der Mensch kann,
zu dem
das
Zeitpunkt
wieder übernimmt. Das finde ich so eine Gleichzeitigkeit. Mm-hmm. Oder eine Gleichzeitigkeit ist, ich kann mega einen liebevollen, empathischen Mensch sein und gleichzeitig bei gewissen Sachen auch nicht.
Ja.
Oder?
Ja.
Also ganz simpel gesagt. Mhm. Oder? Eben, ich habe irgendwie, letztens hat mir mal jemand gesagt, wegen was jetzt? Ich weiss es nicht mehr. Wegen meinem CO2-Abdruck. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, also interessiert dich dein CO2-Abdruck nicht? Und ich so, mal eigentlich schon.
Aber
manchmal habe ich noch andere Sachen zu tun. Oder so. Also, es ist auch, und das finde ich im Fall schon noch recht spannendes Thema, weil das ist so die Ambivalenz. Und
ja, total.
Das auch in deiner Arbeit oder auch in unserer Arbeit. Also eben, es ist, ich kann aktivistisch sein und Speaks halten und alles und gleichzeitig in gewissen Moment einfach finden, jetzt ist mir das im Fall alles gerade, ich weiss nicht, Türen zu und ich muss irgendwie mich fernhalten, gerade von diesen Themen und habe nicht jetzt die Empathie.
Ja, was aber wiederum ja auch angewandte Selbstliebe ist.
Auch, genau.
Weil du dich dadurch ja auch schützt.
Natürlich. Aber es ist manchmal auch, und da haben wir auch vorher im Vorgespräch darüber geredet, die Frage von der, Frage von der eigenen Grenzen und auch von den eigenen Ansprüchen an einem selber, oder? Also wo muss ich auch immer dementsprechend brechen, wo ich eigentlich finde, dass ich müsste, weil ich ja jetzt über das Schreiben oder eben die Arbeit mache. Und wo ist aber auch meine Grenze, wo ich sage, so jetzt geht nicht. Oder eben jetzt nehme ich mir auch raus, ein Avocado zu kaufen, auch wenn ich gerade den Artikel gelesen habe und weiss, es ist schlechte Avocados zu kaufen.
Erdbeeren eigentlich noch viel schlimmer in Spanien.
Genau. Und jetzt gibt es ja Schweizer.
Und dank der Gülschau wissen wir, dass man Balsamico nicht kann.
Ah, nicht mehr kann, ja, da ist so viel Zucker.
Und ich...
Eben. Ja. Hey. Wo hörst du auf, wo fängst du an?
Genau.
Irgendwas muss man ja auch essen. Bei all diesen Unverträglichkeiten.
Ja, und gleichzeitig finde ich es auch bewundernswert und finde ich es mega cool, wenn das jemand kann, oder?
Ja,
ich bewundere es dann manchmal aber auch wirklich, wenn jemand so konsequent kann sein.
Ich bin in vielen Dingen schon super konsequent, weil ich sonst den Pace nicht halten könnte. Aber ich genieße dann halt auch diese Ausflüge in das absolute Nicht-Konsequent-Sein und so ein totales Gehen-Lassen. Eben, wie gesagt, jeder, der mal den Einblick in Bibi Langstrumpfs Leben hinter den Kulissen hatte, wird sich denken, okay, wow, she lost control. Ich lasse ja auch zu, dass Cosmo so eine Tüte Chips querfrisst. Und bin so, gib mir auch noch welche ab. Also so,
das ist auch so. So ein bisschen das, was wir in unserer Einleitung haben vom Podcast, ist es mit der Sünde. Das ist eigentlich voll da.
Ja, das ist total das.
Es klingt eigentlich nach einem Sünderrausch.
Ja, ja, ja.
Magst du ein bisschen einen grösseren Einblick geben? Ich glaube, wenn man redet davon, vielleicht eben Verletzlichkeit zuzulassen, Fassaden niederzureissen und uns auch mehr zu zeigen, eben mit den Schatten, dann glaube ich eben gerade da, auch gerade wenn man Kind hat, also ich meine, ich kenne so viele Menschen, die eigentlich mit der Geburt vom Kind zu totalen Bünzlis und Moralapostel geworden sind.
Ach Gott sei Dank ist mir das nicht passiert.
Ich bin
dankbar.
Auch so froh.
Halleluja.
Aber sind das durchgehend immer gewesen? Hat es nie mal einen Moment und ein Jahr gegeben, wo man das Gefühl hat, mal jetzt bin ich glaube schon auch dort drin? Also ich schon.
Also bei mir ist es so, es gibt so kurze so Momente. Es hat sogar einen Moment gegeben, wo ich tatsächlich meinem Sohn gesagt habe, meinem Jüngeren, solange du die Füße da unter meinem Tisch hast. Und ich so...
Okay, wow.
Wow.
Also ich habe ja meinem Sohn gesagt, und du isst den Teller auf und vorher gehst du nicht vom Tisch. Dann hat er das gemacht und hat unter den Tisch gekörbelt. Und seitdem, also, und es tut mir immer noch leid. Und es ist mega schlimm.
Oh Gott, aber ja. Genau da sind wir beim Schatten. Und weißt du, es ist doch auch eben so
es ist
okay.
Total okay. Es ist total okay. Und es gibt wirklich auch größere Sachen, die man irgendwie anrichten kann. Und in dem Moment, wo man darüber lachen kann und diese Geschichte teilen kann, hat sie einfach auch keine Macht mehr über dich. In dem Fall würde ich sagen, geheilt für euch beide, durch alle Zeiten. Durch alle Zeiten geheilt. Und es wird, ich glaube, ganz klar, weil die Sache mit dem Kinderhaben ist ja der größte Spiegel und auch der brutalste Spiegel. Wenn die plötzlich Sachen machen, denkst du so, wow, okay. So, oh, das bin ja ich. Oder noch schlimmer, man erkennt dann die eigenen Eltern und man denkt so, okay, das mit der ganzen Epigenetik war jetzt vielleicht doch kein Scheiß. Es ist schon ein großer Teil von dem. Ich bin konstant überfordert wirklich mit so Haushaltssachen. Ich kann zum Beispiel auch gar nicht gut waschen. Das ist ein Riesenproblem. Ich mache immer alles zu klein, zu heiß, zu kurz. Und also, ach, fürchterlich. Ja. Nein, wirklich fürchterlich. Also einfach so
die
alles.
Die Kaschmir-Pullover, die nachher sind, wie ein Kinderpullover, aber stief.
Ja, ich weiß, aber anscheinend ist der Trick in Haarspülung einweichen.
Das habe ich jetzt gemacht mit ein paar Hosen. Also nicht Kaschmir-Hosen, sondern Modalhosen, die plötzlich einfach wahnsinnig kurz sind. In 3/4 Hosen gesehen.
Und nachher kann man es einweichen.
Bin ich googeln.
Ja, aber in billigem Haarspüler, weil du brauchst richtig viel.
Also
du brauchst
richtig viel. Also jetzt werden wir ein Dienstleistungspodcast für Haushalts.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir nicht die einzigen Frauen sind, die damit strugglen. Ich glaube, das ist auch eins der Sachen, wo man sich auch am meisten für schämt, dass man das halt einfach nicht unter Kontrolle hat. Also ich habe wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gebügelt habe zum Beispiel. Und dieses Bügeleisen, wie es mich immer so anguckt. Aber dabei finde ich Bügeln eigentlich total gut. Und ich kann auch noch nicht mal ein Röstchen, ne? So sieht es nämlich aus. Ich lasse das jedes Mal. Gerade gestern habe ich telefoniert und plötzlich sehe ich so, boah, krass. Und es ist natürlich schwarz. Die Person am Telefon hat gesagt, kann man noch essen. Ich so, auf gar keinen Fall ist krebserregend. Ganz klar. Das ist der Moralapostel, der ich bin. Und ich glaube tatsächlich, dass man verbrannte Rösti eben lieber nicht essen sollte. Aber essen schmeißt man auch nicht weg. Und da haben wir das Problem. Vielleicht besser, als man denkt, aber auch immer phasenweise. Also ich habe zum Beispiel gestern total leckere Linsenbrötchen gebacken. Ich habe ein Rezept gelesen, habe ich Linsenbrötchen gebacken. Richtig gut. Und dazu habe ich Rüblisalat gegessen. Das war köstlich. Aber Cosmo ist auf einer sehr konsequenten Diät, die besteht aus Chips, Spaghetti, Bolognese. Und wir reden nicht von selbstgemachter, wir reden von schlimm gekaufter. Es darf auch nur eine Sorte sein. Der Hund kriegt auch Fertigfutter. Ich selber habe so halb im Griff, aber das liegt auch einfach an Gründen von Maintenance, weil Ernährung und Medizin ist ja schon so eins. Und wenn ich da anfange, wirklich zu schludern, dann habe ich nicht mehr den Look, den ich gerne hätte, und ich habe auch vor allem nicht mehr den Fokus, den ich haben muss. Und ich brauche ja einen extrem laserscharfen Fokus, weil ich ansonsten gar nicht das alles jonglieren kann, was ich eben jongliere. Das Ding ist, sieht nach außen alles immer so mega leicht aus, aber ich bin halt die Person, die einfach nachts um 12 noch da sitzt und ihre Sachen töckelt, weil das geht gar nicht. Also bei der Menge an Bällen, die ich in der Luft habe, geht es eigentlich gar nicht.
Aber das finde ich spannend auch für Zuhörerinnen, oder?
Mhm, also, das mega wichtiges Thema.
Ja, weil es ist ja auch wieder irgendwo die Erschöpfung drin, oder? Total. In dem Perfektionismus.
Und dort, wo es runterfällt, also genau das eben sichtbar machen. Und total. Du hast vorhin gesagt, eben Kinder heben einem den Spiegel vor, was ja Kinder auch machen. Sie bringen einem Grenzen oder Übergrenzen. Mhm. Und was ja dann oft ist, eine Freundin von mir hat gesagt, sie hat gesagt, ich darf das gut erzählen. Ich nenne eben die Momente wegen ihr, den sogenannten Brokkoli-Moment. Und zwar war folgende Szene gewesen, dass ihr Sohn vom Hort heimkommst und gesagt, Mama, ich habe jetzt gerne Brokkoli. Sie so, oh, endlich, er isst Gemüse. Sie am nächsten Tag, obwohl sie keine Zeit hatte und sehr viele Bälle in der Luft auch, allein erziehen, ganz, ganz viele Bälle, ist irgendwie extra auf dem Markt, hat super Bio-Brokkoli geholt.
Für 8,90 Franken, auch großes Problem.
Hat er gekocht, mega im Stress, aber sie hat den Brokkoli gemacht, hat ihn mir angestellt und er hat drei Bissen und gesagt, weh, habe ich nicht gern.
Oh, scheiße.
Okay, genau. Zuerst so. Dann hat sie gesagt, nein, ich habe den extra für dich gekocht. Hat sich das hochgeschaukelt. Irgendwann nimmt ihr Sohn, immer hat einen Wutanfall, und schiesst ihr einen Brokkoli an. In dem Moment hat der Brokkoli-Moment gestartet, weil sie hat den ganzen Brokkoli genommen und ihn bombardiert mit dem Brokkoli und komplett Fassung verloren, nur noch rumgeschrauen.
Aber Brokkoli ist dafür auch das richtige Gemüse,
genau,
das muss man
genau
auch mal sagen.
Und hat mir angerufen, nachher Tränen überströmt und gesagt, ich bin so eine schlimme Mutter. Und ich so, nein, Moment, den Moment kennen wir alle. Bei mir war der Moment, wo mein Sohn, ich bin von Zürich, Stadt Zürich, nichts mit Fasnacht am Hut, auf Winterthur gezogen, dort Fasnacht, das grosses Ding. Mama, du musst mir ein Kostüm nehmen. Ich so, Wir können nicht in Mano, Franz Kaweber, nein, das Kostüm brauche ich. Ja, okay, er hat gelohnt oder irgend so etwas. Nein, als Frodo vom Herr der Ringe.
Oh mein Gott, du und
hey, ich an die Nähmaschine ausgelehnt, mir Stoff kaufen, mir so viel Mühe gegeben. Ich habe wirklich gefunden, für das, dass ich gar nicht nähen kann, hat das nicht so schlecht ausgesehen. Gegangen mit dem fertigen Kostüm zu meinem Sohn. Oh, er schaut, so sieht doch kein Frodo aus. Das geht ja mega wüst aus. Oh, ich, Brokkoli-Moment gestartet. Schalter kippt, ausgerastet. Das Frodo-Kostüm zerrissen. Okay. Umgeschrauen, am Boden gerührt, drauf umgestampft wie ein Rumpelstilzchen. Und gesagt, und ich, nein, nie mehr in meinem ganzen Leben etwas für dich. Und wie soll ich das so erzählen? Ich finde es so wichtig.
Ja.
Weil das sind die Momente, wo du echt denkst, wenn irgendwie es eine Supernanny gibt, wenn die jetzt kommen, zu dir heim filmen, würden sie irgendwie sagen, okay, das ist jetzt wirklich ganz ein schwieriger Fall.
Ja.
Und jede Mutter kennt ihn.
Jede, alle.
Mega ich hätte übrigens so gewusst, dass also Supernanny hat ja dann ihre Meinung noch wieder leid. Sie ist ja jetzt auf der ganz anderen Seite.
Ist das? Das habe ich nicht weiterverfolgt.
Das ist ja das finde ich eben so ein Paradebeispiel. Mega gut, dass sie erwähnt. Weil es ist so, man orientiert sich ja dann an dem, wie es sein soll und wie man sollte erziehen. Und sogar Supernanny im Fernsehen sagt ja, man muss es so. Und oh Gott, ich habe wieder versagt, weil ich bin nicht konsequent gewesen. Und jetzt muss ja der stille Stuhl und was es irgendwie alles gibt.
Der stille Stuhl.
Sechs Monate später heisst es, oh nein, Entschuldigung, ich habe meine Meinung wieder leid, das ist eigentlich alles falsch. Und das ist doch bei allem so. Ja. Es ist bei der Ernährung so. Ich meine, ich weiss noch, ich habe ja alle Diäten gemacht. Und ich diete ja seit 5 Jahren nicht mehr, also erst seit 5 Jahren wirklich nicht mehr. Und dort war es ja auch so gewesen. Jetzt darfst du kein Kohlenhydrat essen, jetzt musst du Fett reduzieren, jetzt musst du das und irgendwie. Ja. Und nachher wieder leidet sich immer alles. Und am Schluss denkst du eigentlich, ob jetzt in der Erziehung oder in der Ernährung oder wo auch immer, ich hätte es ja viel lockerer können nehmen. Und eigentlich weiss es ja auch niemand so genau, was wirklich 100% der richtige Weg ist.
Eben, und deswegen ja Intuition. Und ich glaube, das ist ja auch das, je mehr wir sozusagen unsere Kanäle freischalten und unsere eigene Wahrheit finden und nicht die Projektion der anderen, weil ich glaube, für jeden Menschen sind andere Sachen gut. Beim einen funktioniert die Eierdiät, die Brokkoli-Diät, beim anderen Menschen eben nicht. Und wir sind ja alle so individuell und unterschiedlich und deswegen brauchen wir auch Roadmaps und deswegen ist Astrologie ja so ein geiles Tool, weil wir bekommen alle bei der Geburt so eine Map mit und da stehen ja zumindest erstmal schon mal die wichtigsten Sachen so drauf. Und deswegen macht es für mich so Sinn, um auch einfach wirklich so diesen Druck rauszunehmen und am Ende des Tages, so unterschiedlich wir auch sind, so gleich sind wir alle auch. Ich meine, das ist doch einfach die totale Illusion, dass es die ganze Zeit bei jedem gut geht und wir können nicht alles alleine schaffen. Das geht nicht. Gar nicht. Das ist technisch nicht möglich. Ich habe mich am allermeisten gefreut, als zum Muttertag, übrigens natürlich auch eine Erfindung, patriarchale Struktur, die Blumenhändler.
Und ich habe dann noch eine Frage zum Wort Mutter, aber red noch fertig.
Auf jeden Fall habe ich zum Muttertag eine Karte gekriegt, auf der steht, du kannst gut kochen. Punkt.
Ach, wirklich?
Ja, obwohl ich wirklich nicht gut kochen kann. Aber das wissen wir beide, aber ist egal. Ich werde in meinem Schmerz gesehen. Und das ist doch am Ende Familie. Das sind halt die uns am besten kennen.
Ich will schon etwas zum Muttertag erzählen.
Bitte.
Ich habe am Muttertag die Torte der Wahrheit postet auf Insta, was man sich wünscht zum Muttertag. Und dann ist irgendwie so ein kleines Stück ist Blumen, noch ein kleineres Schoki und das Grosse ist faire Verteilung von Care-Arbeit, oder? Und ich bin stolz gewesen, dass ich das repostet habe. Ist ja nicht meine Erfindung. Und dann ist am Abend mein Sohn heimgekommen mit Schoki und Blumen. Oh, und dann, also er hat nicht den Insta-Post gesehen. Und in dem Moment, und ich habe es mega schön gefunden, dass er mir Schoki und Blumen gebracht hat. Und das ist doch auch wieder total so. Oder?
Ja, das System entlarvt sich halt immer wieder und die Wahrheit kommt halt auf den Tisch. Und am Ende des Tages sind unsere Kinder ja auch das größte Geschenk. Und ich mache alles, was ich mache, eigentlich heimlich wirklich auch für die Kinder. Nicht für die Mütter. Die Mütter sind einfach, ich denke, wenn die Mütter in ihrer Kraft sind, dann gibt es halt bessere Kinder, weil am Ende des Tages unsere Kinder sind die hier diese Shitshow irgendwie noch fertig machen müssen. Wir nicht. Wir sind halt dann irgendwie 100 und haben uns mit Biohacking neue Gesichter gemacht und wer weiß, was bis dahin alles möglich ist. Neue Organe wachsen lassen aus dem 3D-Drucker. Aber die Kinder, die bleiben ja hier und die müssen den ganzen Dings nochmal ausbaden. Und ich denke halt, wenn die irgendwie so eine Anleitung haben und wir unsere Sachen aufräumen, dann geben wir halt ganz viel auch einfach nicht weiter.
Und das ist ja wieder die Gleichzeitigkeit. Ja. Du kannst für bessere Strukturen und fairere Aufteilung von Care-Arbeit sein und gleichzeitig mega über die Blumen freuen, wenn du Schoki und Blumen bekommst.
Ja. Ich habe es übrigens umgekehrt gehabt. Mein Sohn hat nicht den gleichen Tag, dass Muttertag ist. Und lustig ist, bin ich dann wirklich so ein bisschen
Ja.
Und dann habe ich so gesagt, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Also, ja, aber also, du machst ja nicht aus dem Muttertag.
Eben, das ist ja das. Das sind genau die Leute, die sagen, wieso, es ist doch jeden Tag Geburtstag. Ja.
Und es war so lustig.
Oder mit deinen eigenen Waffen geschlagen.
Aber wir. Genau.
Ich habe es diesmal anders gemacht. Ich habe dieses Jahr gesagt, es ist Muttertag, ich möchte, dass das respektiert und beachtet wird. Ausrufezeichen. Das habe ich als eine WhatsApp an den Kindsvater geschickt. Und an Cosmo, an beide. Ja, sorry,
aber du hast schon
klare Kommunikation
darüber, dass dich das Wort Mutter nicht stimmig dunkt, oder?
Ja, das finde ich auch. Ich habe sowieso auch oft ein Problem mit Stereotypen und mit Archetypen. Im selben Moment bediene ich mich den ganzen Tag daran. Weil das ist ja das Ding mit den Worten. Ich habe ja auch ein Riesenproblem mit meinen Sternzeichen. Da fängt es ja schon an, wie kann man denn Widder jetzt richtig gendern und muss man das überhaupt? Und dann habe ich das Einhorn dazu genommen und also ich werde fast verrückt mit Sprache. Und ganz oft habe ich halt einfach diese riesen Auseinandersetzungen, die dann auch nach außen gehen, weil mein Denken, mein Fühlen ist ja auch mein Schreiben und mein Reden. Das ist ja großes Geheimnis, aber Hashtag no filter, da ist kein Filter. Es ist ja auch, das Ding ist bei Horoskopen, die können ja auch nicht redigiert werden, wer will das machen.
Weil in den Redaktionen, also ich bin ja die Expertin, das ist ja schwer zu sagen. Und ganz oft wünsche ich mir aber, dass da ein Imperativ ist oder eine Person, die halt einfach sagt, Moment mal, also so geht das nicht. Und ich meine, deswegen wirkt das Ganze ja nicht nur so authentisch, es ist ja auch so authentisch.
Mhm. Und ich glaube auch,
Überforderung auch.
Aber ich glaube auch, das ist etwas, wo sich viele Frauen würden wünschen, dass sie den Mut hätten, das so zu machen. Nicht? Also viele haben ja dann wirklich die Zurückhaltung und finden so, nein, ich darf doch nicht sagen, was ich denke, weil was ist die Konsequenz daraus?
Mhm. Da denke ich ganz wenig drüber nach. Ich denke wirklich wenig über Konsequenzen nach.
Ist das schon immer so gewesen? Nein. Oder ist das etwas, so immer mehr gekommen
ist? Nein, das ist einfach immer, ich bin immer mehr so in meine Aszendentenkraft gewartet. Das ist eben Skorpion. Ich habe einen Skorpion-Aszendenten. Und das ist alles, und deswegen glaube ich ja auch so fest daran, dass eben Wachstum möglich ist und dass das alles stimmt, dass wir uns selber wirklich auch auf die Schliche kommen können und einfach diese Geschenke auspacken und quasi anfangen können, an diesem Rad zu drehen. Ja, wenn wir diese Sternenkarte, das Birthchart anfangen zu verstehen, dann fängt es irgendwann an zu leben und sich zu bewegen. Und dann sind wir eben nicht mehr Opfer von. Weil wenn man sich nur, in meinem Fall, ich bin ja in der Sonne Krebs, das heißt, mein Sternzeichen ist Krebs, dabei bezieht sich das nur auf den Standpunkt der Sonne. Und es sind ja viele Menschen Krebs, du bist zum Beispiel auch Krebs. Und trotzdem sind wir nicht dieselbe Person. So, und das ist ja auch der größte Kritikpunkt an Heftli-Astrologie, wie sie auch zeitlich genannt wird, dass man nicht sagen kann, dass alle da, im Grunde nein, aber auch schon. Und das ist das Gleiche wie mit Mutter. Mutter ist ja viel mehr als nur eine Frau mit weiblichen Geschlechtsorganen, die sich um Kinder kümmert. Ja? Wir müssen einfach anfangen, Sachen viel größer zu denken und viel weiter. Und da hilft es eben, vor allen Dingen, wenn wir jetzt verstehen, okay, es ist auch ziemlich vermessen zu denken, dass wir hier alleine so eine Kugel sind, die zufälligerweise durch den Weltraum schwebt. Wir sind natürlich auf jeden Fall die Einzigen. So, hä, was ist denn jetzt los? Also, es wurde gerade letzte Woche ein neuer Planet entdeckt, Plüschplanet. Der ist irgendwie anderthalb Mal so groß wie der Jupiter. Ja,
krass.
Ja, eben. Und das ist ja dann und das ganze Geheimnis ist auch zum Thema Mut und so. Ich habe halt irgendwann kapiert, dass ich auch nur eine kleine Ameise auf einem kleinen Planeten in einem riesengroßen Sonnensystem bin, in den Universen, in den Galaxien ist das Sonnensystem ja auch wieder nur eine Ameise. Und deswegen nehme ich mich auch gar nicht so wichtig. Das ist das ganze Geheimnis. Ich nehme mich selber schon ernst, aber ich halte mich nicht für wichtig oder für wichtiger. Also man kann mir viel vorwerfen, aber ich bin wirklich weder arrogant noch sonst. Also wirklich, ich mache das alles mit Freude und Leichtigkeit und für die Menschheit. Das klingt so groß, aber in Wirklichkeit ist es auch nicht die ganze Menschheit. Eigentlich sind es nur Frauen und Kinder.
Ich bin
sehr inklusiv.
Ich finde es gerade ein mega schönes Schlusswort.
Das stimmt. Ich finde auch.
Wir lassen das so stehen. Hey Alex, es war eine Freude gewesen.
Ja, und ich muss jetzt zurückrufen.
Ja, unbedingt.
Oh ja, und mach diesen Termin, mach das wirklich.
Ich mach das.
Wir gucken den richtigen Zeitpunkt und alles,
und Podcast,
was für Erleichterung
ist. Kann man ja auch senden aus einem Erholungszimmer.
Ja, sicher.
Und ich finde ja, wir haben ja auch schon Juwi da gehabt mit Gönnstier und so.
Ja, ja.
Und ja.
Ja, und vielleicht ist es ja auch ein Thema, vielleicht gibt es ja auch eine ganz, ganz tolle, ganz ganzheitliche Perspektive auf das Thema. Und vielleicht können wir mit der O-Frau ja auch nochmal reden. Oder mit einer, die sagt, meine Güte, Sie sind wunderschön. Nur hier, diese kleine Falte, wenn wir jetzt einmal daran ziehen, dann könnte es so aussehen. Und ich möchte revidieren. Also ich glaube an Wunder und ich glaube, dass alles möglich ist. Und mir tun Menschen leid, die in die Gesichter von anderen Frauen gucken und Oh sagen. Und nicht an Wunder glauben.
Oh, das ist noch ein schöner Schlusswort. Danke vielmals,
danke,
Alex.
Danke euch, Sarah.
Danke, Mara. Danke, Alex.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.